Lieber Herr Dr. Holthoff-Pförtner, Herr Staatssekretär Breustedt, der Herr Präsident Grillo, Herr Dr. Engel, Herr Dr. Hiesinger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Besten Dank für die freundliche Aufnahme hier in Ihrer Metropole Essen. Und eingangs darf ich Ihnen meinen Respekt zollen vor 26 Jahren dieser staatsbürgerlichen Arbeit, Ihrer persönlichen Initiative, lieber Holthoff-Pförtner, und der Ihrer Sponsoren, Wegbegleiter und Partner. Ich wünsche diesem Forum weiter im Interesse von Demokratie und sozialer Marktwirtschaft im Ruhrgebiet und in ganz Deutschland mit europäischer Dimension viel Erfolg. Wir alle in Deutschland sind derzeit in zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein können, unterwegs. Die eine Welt, Deutschland auf dem Höhepunkt seiner wirtschaftlichen Leistungskraft angelangt. Wettbewerbsfähig mit Elektrotechnik, Maschinenbau, Chemie und Automotive, angesehen mit Handwerk und Handel und Engineering, made in Germany, gutem Arbeitsmarkt, Steuereinnahmen besser denn je, sozialer Wohlstand für die Mehrzahl der Menschen bei uns. Debatte in Deutschland über Mütterrente, Mindestrente, Rente mit 63, Betreuungsgeld und Maut, kleinste Karos, in denen wir glücklich sind. Und andererseits, nur 2 bis 3 Flugstunden von Düsseldorf entfernt, Nigeria, Mali, Libyen, die Milizen, IS, Ägypten, Palästina, Eritrea, Pakistan, der Iran, die kurdischen Regionen in Syrien, Irak und Türkei, die Entwicklung in Syrien insgesamt und im Osten des Donbassgebiets und der Frozen Konflikt zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation. Alles um den europäischen Kontinent und um Deutschland herum. Lebensgefahren in Brüssel und Paris, Terrorgefahren, die auch in Deutschland drohen, im Grunde genommen 2 Welten, und wir sollten uns entscheiden. Entweder wollen wir der einen Welt nur ein paar Jahre in unserer persönlichen Restlaufzeit glücklich werden, konsumieren, verteilen. Was geht uns nächste Generation an? Dann würden wir vielleicht konsumtiv uns wohlfühlen. Aber wir würden unserer Verantwortung, unseren Möglichkeiten in keiner Form gerecht. Oder wir bringen uns ein in eine Verantwortung für Jahrzehnte der Zukunft im europäischen Team. Deutschland ist im Höhepunkt seiner ökonomischen Leistungskraft angekommen. Wir waren der kranke Mann Europas. Es liegt nur 13 Jahre zurück. Damals mit 5 Millionen Arbeitslosen, tendenziell steigend, junge Menschen nach Ausbildung ohne Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt, mit horrend anschwellender Staats- und Stadtverschuldung. Wir haben die Maastricht-Kriterien als Erste außer Kraft gesetzt und verletzt, Frankreich parallel. Und dies haben wir erkannt damals und agiert, reagiert und reformiert. Das war der Arbeitnehmer, der Betriebsrat, die Gewerkschaft, der Arbeitgeber, der Unternehmer. Das waren die Tarifpartner, das war längere Wochen- und Lebensarbeitszeit. Das war maßvolle Tarifentwicklung, Flexibilität für den Arbeitsmarkt. Das war Innovation und Investition. Und es war die Agenda 2010. Die Agenda 2010, die leider keinen Vater kennt, weil die SPD den Vaterschaftstest seit Zeugung und Geburt beharrlich verweigert hat. Die aber auch keine Mutter kennt, weil meine Partei in der Mehrheit peinlich berührt die Kinderkrippe großräumig umfahren hat, die als Waisenkind aufgewachsen ist und zu Recht in der Welt als ein Hauptgrund für den Erfolg Produkte made in Germany gilt. Jetzt sind wir oben angekommen, haben einen Vorsprung an Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Engineering made in Germany ist weltweit anerkannt. Wir sind die Ausrüstungsindustrie global gesehen. Und die Frage ist, wie geht's weiter? Gestatten Sie mir einen sportlichen Vergleich. Der von mir geliebte VfB Stuttgart schafft im langjährigen Durchschnitt alle 13 Jahre die deutsche Meisterschaft. Bald ist es wieder soweit. Zumindest rein rechnerisch. Dann feiern Sie zu lange, kaufen zu viele schlechte Spieler ein, verkaufen die besten wie Khedira und Gomez, und sacken in das hinterste graue Mittelfeld, zurückwechseln die Trainer öfter als das Trikot, arbeiten auf Tiefebene Hamburger Sportverein. So weit, so schlecht. Die von mir gar nicht geliebten FC Bayern haben vor 2,5 Jahren alle 5 erreichbaren Pokale und Schalen geholt. Danach den Trainer gewechselt, neue Spielkultur eingeführt, Hoeneß war die ganze Zeit im Knast, sie blieben trotzdem vorn. Das ist die Kunst. Und deswegen glaube ich, dass man in diesem Kreis über die Frage diskutieren muss, wie vermeiden wir, dass Deutschland nicht wieder in weiteren 13 Jahren der kranke Mann Europas wird, sondern angesehenes, führendes Industrieland, Lokomotiv im europäischen Team in den nächsten Jahrzehnten bleiben kann. Das ist die eigentliche Dimension. Jetzt sagt mancher, was wären wir ohne Europa, ohne Portugal, Spanien, Zypern, ohne Italien, ohne Irland und Griechenland. Und ich sage als Baden-Württemberger, was wäre Baden-Württemberg ohne Portugal, Griechenland und die anderen und ein bisschen gleich noch ohne Berlin und Brandenburg. Wenn man aber weiß, dass sogar ihr großes deutsches Land, Nordrhein-Westfalen, halb so viele Einwohner wie Tokio Stadt hat und dass es heute 15 Städte in China gibt, die gleich groß oder größer als ganz NRW sind, wird einem deutlich, wie in der Globalisierung die Dimension aussieht. Wenn wir die Welt von morgen ein bisschen gestalten wollen, wenn wir unser christliches Menschenbild der Welt zeigen wollen, wenn wir nicht nur S-Klasse, sondern auch Werte exportieren wollen, brauchen wir die europäische Dimension, das europäische Team. Bei allem Respekt vor Deutschland. Wir haben bald noch 1% der Weltbevölkerung. Hätten Sie 1% der Aktien von ThyssenKrupp oder Evonik, wären Sie wohlhabend oder reich. Wir kämen einmal im Jahr die Einladung zur Hauptversammlung, den Bericht von Inge oder Hiesinger. Danach, wenn es gut läuft, Würstchen, Brötchen, Senf und Bier, Ende der Veranstaltung. Für einen Sitz im Aufsichtsrat, in dem strategisch entschieden wird, reicht 1% der Aktien nicht aus. Da brauchen Sie 5% und mehr, das liegt in der Politik, das weiß der Wähler und das weiß die FDP. Europa hat noch 7% der Weltbevölkerung, EU28. Und Europa ist mit 7% nach Köpfen für 1/4 des weltweiten GDP verantwortlich. Und Europa mit nur 7% nach Köpfen leistet sich 50% aller Sozialprogramme weltweit. Die drei Zahlen, 7% nach Köpfen der Welt, 1/4 nach Leistung und die Hälfte nach Gegenleistung, sagt über Stärken, aber auch Reformbedarf Europas eigentlich alles aus. Europa ist seit Gründung auf 4 Säulen aufgebaut. Das ist erstens die Friedensunion, aktueller denn je. Frieden in nah und in fern. Nehmen Sie einmal das ehemalige Jugoslawien. Als vor einem Vierteljahrhundert längst Serben und Kroaten friedlich in ihren Unternehmen gearbeitet haben, längst gemeinsam Fußball spielten, haben sich die Köpfe eingeschlagen in einem fürchterlichen, mörderischen Bruderkrieg zwischen Orthodoxen, zwischen Muslimen und zwischen katholischen Jugoslawen. Und zu glauben, dass zwischen Slowenen, Kroaten, Serben, Mazedoniern, Albanern, Montenegro-Bürgern, Kosovo-Albanern ein Friede im Titoreich II denkbar wäre, Fehlanzeige. Wer auf dem Westbalkan, der für den Ersten Weltkrieg entscheidend gewesen war, Frieden stiften will, wer die Friedensunion ernst meint, muss ihnen eine Perspektive des Beitritts in die Europäische Union geben, mit strengen Konditionen. Nur als Regionen Europas wird ihnen in Nachbarschaft Frieden über alle Kultur-, Sprach- und Religionsgrenzen hinweg möglich sein. Vielleicht war die Erweiterung Europas 2005, 2007 um 10+2+1 Land ein bisschen früh und ein bisschen viel. Damals mit Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Polen, Litauen, Lettland, Estland, mit Ungarn, mit der maltesischen und zypriotischen Republik und danach mit Bulgarien, Rumänien und jüngst mit Kroatien. Vielleicht ein bisschen viel, ein bisschen früh. Aber überlegen Sie einmal, die wären nicht bei uns. Vielleicht war auch die deutsche Einheit mit Helmut Kohl in den Punkteplan und im Umtausch der Währung 1:1 nationalökonomisch fragwürdig. Aber hätte nicht Helmut Kohl den Fenster der Geschichte öffnen sich und sie schließen sich. Hätte nicht Helmut Kohl von Willy Brandt, von Gorbatschow und von Bush dem Älteren unterstützt, von Lafontaine bekämpft, das Zeitfenster erkannt und genutzt und Nationalökonomie sein lassen. Die deutsche Einheit wäre nicht so gekommen, wie sie zu unserem Glück vor einem Vierteljahrhundert gekommen ist. Hätten wir nicht vor zehn Jahren 10+2 Länder aufgenommen, wäre die Friedensunion nicht vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer, von der Arktis bis zum Mittelmeer fertig geworden. Und wäre heute Bulgarien oder Estland oder Lettland oder Litauen oder Finnland genauso angreifbar wie die Ukraine, wie Moldawien, Georgien, wie Weißrussland, Armenien, Aserbaidschan, Kirgisistan, Turkmenistan, Aserbaidschan für die Strategie Putins angreifbar geblieben sind. Die Friedensunion mag nicht die kostengünstigste, betriebswirtschaftlich beste Größenordnung sein. Aber Frieden gibt es nicht von null. Und dass Deutschland umgeben von Ländern, die Freunde geworden sind, ist, dass die Friedensunion bis zum Schwarzen Meer reicht, ist ein Glück für unsere Generation, unsere Vorfahren beneiden uns darum, andere Weltregionen ebenso. Dass wir in diesem glücklichen Umfeld leben, einerseits, und andererseits sind in Deutschland fast nur Bruttler und Unzufriedene unterwegs. Ein bisschen mehr Lächeln, ein bisschen mehr Ausstrahlung, dass es uns besser geht, als wir verdienen, sollte auch von diesem Saal in Ihr Land in den nächsten Tagen ausgehen, denn schon jede Stimme für die AfD zeigt mir, diesem Land geht es nicht gut und nicht sehr gut, euch geht es viel zu gut und mir im Schwabenland ebenso. Die Friedensunion, Säule Nummer 1, die Wertegemeinschaft, Säule Nummer 2. Vielleicht ist das Thema Korruption, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Demokratie, Transparenz, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit nicht überall zu 100% ausgeprägt. Auch wir haben ab und zu Korrektur- und Besserungsbedarf. Aber in Bulgarien, in Rumänien, in Kroatien sieht es heute auch deswegen halbwegs ordentlich aus, weil die Aufnahme in die Europäische Union an diese zu erreichenden Konditionen gebunden war. Und dass zwischen dem Kosovo und Serbien vielleicht ein Frieden in Nachbarschaft möglich wird, hat nur mit der Verpflichtung, sich an unsere Werte zu halten, wenn man Kandidat ist und Mitglied werden will und Belgrad dies weiß und akzeptiert, zu tun. Indem wir diese Werte aufstellen, eine Gemeinschaft der Werte sind, exportieren wir Werte, exportieren wir ein christliches Menschenbild, das meines Erachtens uns mühsam beigebracht für Europa und darüber hinaus für unsere Kinder und Enkelkinder die Grundlage für eine friedliche Zukunft, für Freundschaft, Partnerschaft und Toleranz über alle Religions- und Sprach- und Politikgrenzen hinweg werden kann. Die Friedensunion, die Wertegemeinschaft und drittens der Binnenmarkt. 510 Millionen Menschen, 28 Staaten, ein Markt. Norwegen, der Westbalkan, die Schweiz, Ukraine, Türkei assoziiert. Der größte Marktplatz unverändert, der wichtigste, bedeutendste Marktplatz der Welt. Und Deutschland mittendrin. Es ist ein großes Glück, dass man Maschinen, dass man Chemie, dass man Nahrungsmittel, dass man Autos, dass man Lastkraftwagen ohne Bauartveränderung einmal lizenzieren lassen kann und dann bauartgleich nach Lissabon, nach Vilna, nach Amsterdam und nach Athen transportieren, nicht exportieren, transportieren kann in dem einen gemeinsamen Markt. Wir Deutsche stellen in Köln, Rüsselsheim, in Rastatt und Sindelfingen, Zuffenhausen, Neckarsulm, Ingolstadt und Dingolfingen, in München und Wolfsburg viel mehr Autos her, als der Deutsche, selbst wenn er rund um die Uhr Auto fahren würde, Auto fahren kann. Das Zeug würde auf dem Hof rosten. Nein, es wird exportiert. In Europa und in der Welt. Wir sind Exportweltmeister. Wir haben am Binnenmarkt mehr Interesse. Die dritte Säule ist die Säule, auf der unser sozialer Wohlstand ruht, nämlich ein gemeinsamer europäischer Markt ohne Protektion, ohne Abschottung, ohne Zölle, ohne Grenzen, Offenheit für jeden, der produzieren, Dienstleisten, transportieren, exportieren und Vorlieferprodukte auch importieren will. Und viertens, die Währungsunion. Natürlich kann man in Sachen EZB manches kritisieren. Natürlich ist unser Verständnis von Notenbank in Frankfurt bei der Deutschen Bank, Bundesbank, ein anderes als bei der EZB. Aber stellen wir uns mal vor, wir hätten die Deutsche Mark. Wir hätten 18 andere Währungen, denn der Euro hat 19 Länder, die er prägt. Wir hätten Währungsrisiken, Umtauschkosten, Bürokratie. Der Euro ist bei allen Problemen die zweite Leitwährung der Welt. Und die Asiaten würden uns beneiden. Sie hätten dann eine Währung und kriegen sie nicht hin. Wenn man generell sagen muss, bei allen Problemen, kein anderer Kontinent kooperiert so intensiv, wie es Europa tut. Weder Nordamerika, wo zwischen Mexiko und den USA trotz NAFTA der Zaun immer dichter und höher wird, noch in Asien, wo die Tiger alle alleine erfolgreich sind, aber zwischen Südkorea, Indonesien, Singapur, Malaysia, Vietnam, Japan und China null Kooperation besteht. Unsere vier Säulen sind ein Vorbild für die Welt. Und deswegen, wir sollten alles tun, dass Europa das entscheidende Jahr 2016 und auch das nächste Jahr besteht, überlebt und stabil in die Zukunft geht. Es sind entscheidende Monate, die vor uns sind. Überlegen wir einmal ein Worst-Case-Szenario. Schritt 1, die Briten scheiden aus. Und bei der mangelnden Überzeugungskraft einer Regierung, wo ein Drittel dagegen ist und zwei Drittel dafür. Übrigens, ich finde es unglaublich, dass ein Regierungschef ein Referendum ausruft und Minister sind dagegen und sein Bürgermeister sind auf London ebenso. Die können als freie Menschen dagegen sein, aber nicht mit Dienstwagen und Ministergehalt. Denen die Urkunde zu geben, der Entlassung, wäre meines Erachtens ein Gebot der Stunde. Und die Sache steht spitz auf Knopf. Wenn aber UK als Ganzes rausgeht, macht Schottland ein zweites Referendum. Geht raus aus UK und rein in die EU. Nordirland mag folgen, Wales mag folgen. Dann hätten wir ein Rest England mit einer stolzen Königin, ein bisschen Fahrröhr in der Veranstaltung. So weit, so schlecht. Damit wäre Europa ein bisschen mehr Club Med. Denn die Briten sind für Ordnungspolitik, für äußere Sicherheit mit ihrer leistungsfähigen Armee, für Geheimdiensterkenntnisse und für die Brücke zur Welt weiter unentbehrlich. Eigentlich brauchen wir sie. Aber ob Cameron es hinbekommt, ist ungewiss. Wenn aber das Referendum den Austritt beschließt, wird Le Pen in Frankreich sagen, wählt mich im Mai 2017 gegen einen schwachen Hollande, gegen einen Irwisch Sarkozy, hoffentlich kommt Juppé aus Bordeaux und wird entsprechend danach mache ich ein Referendum, dass Frankreich aus Europa austreten kann. Andere werden folgen. Dann wäre im Grunde genommen der Anfang einer Auflösung absehbar. Griechenland kommt wieder. Die kriegen die Reformen nicht hin. Und zwischen IWF und Kommission und EZB ist die Verhandlungsposition nicht wirklich kohärent. In Portugal hat die Regierung die Reformen, die bis zur Zielgerade weitgehend gemacht worden sind, Portugal ist aus dem Programm draußen, wieder rückabgewickelt. So wie Deutschland die Agenda 2010 auf höherem Niveau rückabwickelt, mit Rente mit 63 und Mütterrente, machen dies auf schlechterem Niveau. Die Spanier haben keine Regierung, das ganze Jahr vermutlich nicht. Orban ist Orban, die Polen haben eine ganz andere Regierung, die man nicht gerade modern bezeichnen kann. Die Umfragen geben Wilders die Mehrheit in Holland, FPÖ in Österreich. Nicht die Kommission, nicht das Europäische Parlament sind mein Problem. Mein Problem ist, dass immer mehr nationale Regierungen entweder antieuropäisch oder aber instabil oder beides sind. Und der Rechtspopulismus im Grunde genommen Rückenwind hat. Bei allen Problemen, die wir sehen, die Regierung Merkel-Steinmeier, ihre Autorität, die von Dr. Schäuble ergänzen, die von Gabriel eingeschränkt, ist ein Hort der Stabilität für unsere Arbeit in Luxemburg, Straßburg und Brüssel. Wir brauchen mehr starke Regierungen und können darauf bauen, dass die Große Koalition in Berlin bis Sommer nächsten Jahres ihre Arbeit macht und der Wahlkampf so spät wie möglich beginnt. Vielleicht sollten Sie einmal Wahlkampfspenden denen geben, die keinen Wahlkampf machen und bis zum Wahltag regieren. Warum ist das Ansehen der Kanzlerin so hoch, wie es ist? Das von Herrn Steinmeier ebenso. Sicher wegen ihrer Intelligenz, ihrer Kraft, ihres Fleißes, ihrer Kompetenz. Ich sage Ihnen aber, in New York und Washington D.C., in Beijing und Shanghai, auch in Moskau, in Brasilia, hat man Achtung vor der Kanzlerin und Herrn Steinmeier deswegen, wenn man weiß, dass hinter diesen beiden die Stärke der deutschen Wirtschaft steht. Engineering, Produkte, Dienstleistung, made in Germany. Deswegen brauchen wir weiter einen Vorsprung in Sachen Wettbewerbsfähigkeit, einen Vorsprung in Sachen Produkte der nächsten Generation, einen Vorsprung in neue Geschäftsfelder zu gehen. Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik, Fahrzeugbau sind die vier großen Säulen unserer Industrie. Aber die sind in ihrer Grundanlage mit IG Farben, mit Carl Benz, mit den Erfindern der ersten Anlagen und Maschinen, mit der Stahlwirtschaft, mit Herrn von Siemens, 100 und mehr Jahre alt. In neuen Geschäftsfeldern, Biotech, Gentechnik für Nahrungsmittel der Zukunft, Fracking oder generell in Zumutung und Lärm tun wir Deutsche uns schwer. Wir sind uns völlig einig, was wir nicht wollen. Wir wollen keine sichtbaren Windräder, damit man in Norderney und Sylt nicht mit den Rädern gestört wird, deswegen die Erdkrümmung hilft. 40 Meilen draußen sieht man gar nichts mehr. Wir wollen keine Stromleitungen, sondern unterirdisch, zumindest in Ingolstadt, wo das ganze Faktor 7 kostet und auf den Energiepreis zurückkommt. Wir wollen keine Kernkraft, abgehakt, Kohlekraft längst in Frage gestellt. Ich hoffe, dass wir in diesem Land noch ein bisschen für eine verlässliche Laufzeit von modernen Kohlekraftwerken eingetreten wird. Zumindest hier erwarte ich dies. Ich bin zur Mithilfe uneingeschränkt bereit. Wir bauen Solarplatten im Emsland auf, obwohl dort die Sonne das ganze Jahr garantiert nicht scheint. Windräder im Schwarzwald-Seitental, wo der Wind nicht verlässlich weht. Und glauben, wenn man nur 2 Steckdosen im Schlafzimmer neu installiert, dass dies die Stromversorgungssicherheit stärkt. Pfeifendeckel, dies ist nicht der Fall. Wir reden positiv über Industrie und tun zu wenig dafür. Und der Weg der deindustriellen Entwicklung ist in Deutschland in vollem Gang. Schauen Sie einmal an, was an Abschreibung in den Büchern unserer Industrie steht. Die Erhaltungs- und Erweiterungs- und Erneuerungsinvestments demgegenüber liegen bei maximal 80%. Das merkt man in diesen Jahren nicht. Aber jedes Investment, das nicht jetzt getätigt wird, führt zur Betriebsschließung 2020, 2025. Und im nächsten Jahrzehnt sollten wir auch über 25% Industriewertschöpfung im GDP verfügen. Und nicht den Weg nachmachen, den Maggie Thatcher vorgemacht hat, den Frankreich leider geht, den Italien geht, den der Deindustrialisierung. Denn Industrie und dann Dienstleistung und nicht anstatt und nur Dienstleistung scheint mir ein erfolgreicher Mix für Arbeitsmarkt und Wirtschaftskraft von morgen, gerade in Ihrem stolzen, großen deutschen Land zu sein. Und jetzt kommt die digitale Revolution. Und wir leben in einer digitalen Revolution. Und Revolution der Technik, die kennen Sie. Das war zuallererst Gutenberg. Nicht der von und zu, der aus Mainz. Und die Buchdruckkunst. Davor gab es ein Buch, handgeschrieben, handgemalt. Die Bibel, das Gesangbuch, das Stammbuch, das Heimatbuch, das Familienbuch am Fürstenhof. Danach, mehrfach gedruckt, ging das Buch zu jedem Bauernhof. Die Schriftsprache und die Schulpflicht folgten nach. Der Prozess dauerte 140 Jahre lang. Oder die Dampfmaschine. Bis die aber von Manchester und Liverpool im Schwarzwald angekommen war, Muskelkraft durch Mechanik ergänzt, gingen 60 Jahre dahin. Oder die Elektrizität, Umwandlung fossiler Energie oder Wasserkraft zu Wärme, Licht und Strom. Bis aber die ersten Leitungen von Siemens in Berlin gebaut, die letzten im Bayerischen Wald ankamen, gingen 40 Jahre ins Land. Es waren umwälzende, aber langsam sich vollziehende Revolutionen. Man konnte in aller Ruhe agieren und reagieren. Die digitale Revolution ist nicht nur umwälzend, sie ist dynamisch und schnell. Vor Jahrzehntende wird entschieden sein, wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern gehört. Auch in diesem festlichen Saal. Ein paar Stärken haben wir. Nehmen wir Ericsson, Nokia, Alcatel, Lucent. Nehmen wir SAP und Softwarehaus Darmstadt. Nehmen wir Embedded Software in unserer Industrie. Nehmen wir Startups in Köln, Hamburg und Berlin. Nehmen wir Deutsche Telekom und Vodafone. Aber im Großen und Ganzen haben wir die letzten Jahre verloren gegenüber unseren Wettbewerbern und Freunden, den USA. Freunde USA. Hier nur ein ganz kurzer Link zu TTIP. Wir werden in diesem Jahr fertig. Wir werden in diesem Jahr noch mit der Obama-Administration den Text und das Paket paraffieren. TTIP wird nicht von Malta und Zypern abgelehnt. TTIP wird entweder vom Boulevard und Wien abgelehnt oder von einer Allianz von NGOs, Ami-Go-Home-Altforderern, Bischöfen und einer Schlafwagengesellschaft hier in Deutschland. Also, dass es bei TTIP um Export geht, um Handelsbeziehungen geht, ist jedem klar. Dass davon Deutschland am meisten berührt ist, Interesse hat, Vorteile hat, sollte auch klar sein. Dass dies mit Arbeitsplätzen verbunden ist, auch. Dass Betriebsräte dafür sein sollten, ist auch klar. Dass aber der DGB und IG Metall dagegen sind, ist meines Erachtens nicht hinnehmbar. Sie müssen die Gesellschaft aufrollen. In diesem Jahr gilt's. Wenn wir TTIP ablehnen, wir Deutsche, wenn wir nicht Herrn Gabriel den Rücken stärken, der gewillt ist, hier seinen Weg zu gehen, egal was es ihm kosten mag, wenn wir nicht alle auffordern und mithelfen, dass es klappt, hätten wir eine historische Chance, die Brücke über den Atlantik zu den USA versäumt und die Hinwendung der USA auch mit Hillary Clinton zum pazifischen Raum wäre sonnenklar. Wir würden der Wurmfortsatz Asiens. TTIP ist mehr als nur ein Handelsabkommen. Es ist historische Entscheidung für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir brauchen dazu Ihren Leserbrief. Sie müssen dazu Ihre grün angehauchte Schwiegertochter überzeugen, Ihre Enkelkinder ins Gespräch verwickeln. Alles tun. Wir brauchen eine Welle der Meinungsbildung, ansonsten geht das Ding schief. Die Vorzeichen stehen derzeit im öffentlichen Spektrum Deutschlands alles andere als gut. Die Freunde USA und der Mitbewerber im digitalen Bereich. Die Amerikaner haben die digitale Überlegenheit. Google, Apple, Amazon, Facebook und Microsoft. Ich erwähne nur 5, die zwischen 15 und 40 Jahre alt sind. Ich brauche keine anderen wie HP, IBM, Qualcomm, Intel, Cisco etc. IBM. Diese 5 haben eine Börsenkapitalisierung, die ist doppelt so hoch wie DAX 30. LANXESS, Bayer, BASF, Siemens, BMW, SAP, Daimler AG, Deutsche Bank und VW gerade noch 30 stolze Lokomotiven der deutschen Industrie, zum Teil 160 Jahre alt, sind halb so viel wert wie 5 Youngster aus den USA. Sie haben die kapitale, digitale Überlegenheit. Und der entscheidende Punkt kommt jetzt. Hinter uns liegt der ICT-Sektor, Hardware, Software, Telekommunikation. Da haben wir verloren. Bei der Ausrüstungsindustrie sind wir noch stark. Je näher man zum Verbraucher kommt, sind wir liederlich schwach. Wir haben einmal Mobilfunkgeräte hergestellt. Bosch hat vor 15 Jahren aufgehört zu produzieren. Siemens vor 10 Jahren der gleiche Fall. Nokia war vor 5 Jahren Weltmarktführer mit 40% Weltmarktanteil. Vor 3 Jahren insolvenznahe an Microsoft verkauft. Jetzt werden Sie fragen, warum müssen wir in Essen, Europa Mobilfunkgeräte herstellen? Das sind alten Briketts mobiler Telefonie, die entscheidenden Steuerungsinstrumente für digitale Dienste, für Applikationen, für Social Media, für den Kontakt über Daten geworden sind. Erfunden von Apple 8 Jahre zurück in Kalifornien, hergestellt in Billiglohnländern Ostasiens, dort von LG und Samsung konkurriert, zu uns gebracht, von uns genutzt, und die Daten gehen aus Essen direkt nach San Jose zurück. Wertschöpfung Essen null, wenn man einmal vom Mindestlohn im Telekom-Store in der Fußgängerzone abzieht. Apropos Wertschöpfung. Weihnachten liegt nicht so arg lange zurück. Unter dem Weihnachtsbaum, unter dem ich groß geworden bin, lag am Heiligen Abend die Eisenbahn von Märklin aus Göppingen an der Vils Baden-Württemberg. Der Teddybär von Steiff ging in der Brenz Baden-Württemberg. Die Dampfmaschine aus Dortmund und der Chemiebaukasten aus Frankfurt. Alles, was meine Eltern ausgaben, hat in Arbeitsplätze in Deutschland einen Vorteil indiziert. Mein Sohn und ihre Kinder und Enkelkinder, die wollen Smartphone 6S, die Flatrate, die Sport-App, die Gesundheits-App, damit man weiß, wie es der Oma geht. Sie wollen Facebook-Freundinnen und Freunde, sie wollen twittern, sie wollen 6 Stunden am Tag online unterwegs sein. Alles Arbeitsplätze, Ostasien, Kalifornien, nichts bei uns. Ein Sektor wie Biotech und wie Gentechnik, wo wir nicht dabei sind. Wir leben noch immer vom Beschlagen von Blech. Auch nicht schlecht, auch Hightech. Aber die Ergänzung macht's. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es geht die digitale Innovation durch alle Sektoren Wirtschaft und Gesellschaft hindurch. Die Wanderungsbewegung ist in vollem Gang. Der Mediensektor ist schon überrollt. Wenn ich am Flughafen in Düsseldorf oder Frankfurt bin, ich habe eine Zeitung vor dem Kopf. Früher hatten alle eine vor dem Kopf. Da bin ich der Einzige. Alle anderen den Kopf gesenkt, Display an, online unterwegs. Wer liest noch die Zeitung als Papier? Immer weniger. Fragen Sie mal Ihre Zeitung, welche 18-Jährige noch eine Abonnementzeitung hat. Nahezu niemand. Fahren Sie mal von Essen über Land nach Osnabrück. Halten Sie hier Tankstelle an. Früher kamen Sie dort die Zeitungen aus Essen, aus Düsseldorf, aus Berlin, aus Hamburg, aus Köln, aus Frankfurt, rund um die Uhr. Heute bekommen Sie die Bild von 7 bis 11, dann ausverkauft, den Playboy rund um die Uhr, Tageszeitungen nicht mehr, Sonntagszeitungen ja, aber an Werktagen kein Bedarf. Und klar ist doch, wenn am Donnerstagabend Dortmund gegen Liverpool spielen gewinnt und Sie haben blöderweise IHK-Präsidium, wollen am nächsten Morgen um 7 Uhr lesen, wie das Spiel war und es steht nichts drin, weil die FAZ um 7 Uhr abends Redaktionsschluss hat, nach Druck und Versand. 12 Stunden Blackout nimmt der Bürger in der Informationswirtschaft nicht mehr hin. Eine Revolution. Oder ich schaue gerne ZDF und fühle mich dort gut informiert. Mein Sohn mit 18 schaut freiwillig nie ZDF. Wenn ich mit ihm ein Hotelzimmer beziehe, ich muss ihn auf dem Sofa anschnallen, festbinden, Fernbedienung außerhalb Reichweite, damit er mürrisch eine halbe Stunde den Einheitsbrei aus Mainz akzeptiert. Das sieht ZDF nur dann freiwillig, wenn dort und nur dort ein Länderspiel kommt oder wenn Freitagnacht, heute Show, der Papi verarscht wird. Beides kommt vor. Der ist sein eigener Programmdirektor mit Spotify, Amazon, Netflix, mixt sein eigenes Programm und akzeptiert den Programmdirektor aus Mainz nicht mehr, zumal die Zahl der Köche und der Kochsendungen längst überhand genommen hat. Ich würde gerne 2 Euro mehr bezahlen, wenn die Zahl der Köche im Fernsehen sinkt und bei mir in der Küche besser gekocht wird. Jedenfalls die Revolution. Und sie geht jetzt durch alle Sektoren der Industrie. Automotive, als ich vor einem halben Jahr bei Apple im Vorstandssitzungssaal in Kalifornien war, iPod 1.2, iPad 1.2.3, iPhone 1 bis 6S, Apple Watch und ein Apple-Auto wird in Kürze dort stehen, sagten die mir. Sagte ich, das bauen wir in Baden-Württemberg. Sagten, können wir auch. Uber, Google und Apple plus Tesla, Lebensgefahr. Die werden nicht Stahl und Blech stanzen, biegen, nippeln, lasern, schneiden oder lochen. Diese niedrigen Dienste überlassen sie Köln, Rüsselsheim, Rastatt, Sindelfingen und auch Wolfsburg bekommt Aufträge, damit man dort nicht mehr auf blöde Gedanken kommt. Die werden aber ein Auto konfigurieren und designen. Mit Reifen von Michelin, mit Abgassystemen von Ebersbecher, mit Kühler von Beer, Zündkerzen von Bero, Kolben von Mahle, aber ein Apple-Auto. Der Apfel hat weltweit einen Bekanntheitsgrad, 5,5 Milliarden Menschen kennen ihn. Der Stern, 2,5 Milliarden bekannt. Die Niere weiß-blau BMW, 2 Milliarden bekannt. Das macht einen Unterschied. Das Label Apfel hat einen Markenwert von 130 Milliarden Euro. Der Stern 30, die Niere 28. Wenn jetzt Apple ein Auto baut und nehmen Sie mal an, Ihr 13-jähriger Sohn, der sich hier in Essen mühselig durch das Gymnasium quält, auf dem Weg zum Abitur. Hat zwar der Papa nicht geschafft und der Opa gar nicht versucht, aber der Kleine hat das Zeug dazu. Er braucht einen Anreiz. Sie sagen, du bekommst ein Auto, wenn du Abitur bestehst. Der googelt sich zum Abitur. Sie denken, A-Klasse oder ein kleiner Ford Kia, der denkt nichts und schafft, hat bis dahin sein iPhone 9S, sein drittes iPad für den Unterricht, sein zweites iPod für Download Musik, die Uhr seit der Konfirmation, Apple Watch, ist 6 Stunden online, hat Facebook-Freundinnen, teilt ihnen jede Gefühlsregung mit, hat alle Sport-Apps, die man braucht, kennt das Display auswendig und weiß genau, wenn ich dort einsteige, bleibt alles gleich. Ein iPhone auf Rädern. Ob der in einen Mercedes einsteigt, den er nicht kennt, oder ob der nicht im vertrauten Umfeld bleibt, ist eine offene Frage. Lebensgefahr für die deutsche Autoindustrie. Und so kommt Chemie, Elektrotechnik, das Thema Aufzeuge, ich bin Herrn Niesinger oft im Gespräch dazu, das Thema Kundenbeziehung, Service, eine Revolution. Und die eigentliche Gefahr besteht darin, dass die deutsche Industrie zum Zulieferer für Google, Apple und Facebook wird. Also nicht mehr Mahle, die Kolben für Mercedes-Benz liefert, sondern Mercedes-Benz das Produkt als Zulieferer an Google, Apple oder Uber liefert und die für Mobilität und Service verantwortlich sind. Deswegen entstehen spannende Fragen des Dateneigentums. Deswegen brauchen wir eine Big-Data-Strategie. Deswegen brauchen wir einen maßvollen Datenschutz, denn wer Datenschutz maximiert, minimiert die Big-Data-Option und ein Höchstmaß an Infrastruktur und Datensicherheit. Wir brauchen eine bessere Konnektivität. Es waren die Fürsten, die haben die Schienengleise gebaut. Es waren die 1920er, als der Autobahnbau begann. Heute haben wir in jeder Stadt, jedem Dorf, jedem Gewerbegebiet und für jeden Aussiedlerhof eine Infrastruktur, die aus Wasser, Abwasser, Strom, Telefonkabel und Straße besteht. Straße zum Aussiedlerhof in ausreichender Breite und Tragfähigkeit, dass der Möbelwagen das Schlafzimmer zum Aussiedlerhof bringen kann, den Opa zum Friseur fahren kann, die Kinder zur Schule und das Schwein zum Metzger und alle außer Schlafzimmer und Schwein abends zurück. Und zu dieser Infrastruktur von Wasser, Abwasser, Straße, Strom und Telefonkabel gehört jetzt unentbehrlich, flächendeckend, paneuropäisch und leistungsfähig die digitale Infrastruktur. Aber nicht 3 Megabyte auf 30 ist das Ziel. Nicht 50 das Paradies. Es geht um die Gigabyte-Gesellschaft. Wir haben alle Datentransportbedarfe addiert. Upload, Download, Streaming Services, M2M, B2B, B2C, IoT, Industrie 4.0 oder Connected Cars, Autonomous Driving oder Telemedizin sind 500 Megabyte und mehr notwendig. Und ist Latenz, das heißt Echtzeit, Millisekunde gefordert. Was nur in der Nutzung von auf Zeit Vectoring für Kupferdioxal, Glasfaser to the home and to the fabric, Satellit, Kabel und 5G, Mobilfunk der fünften Generation gelingt. Und zwar grenzüberschreitend. Jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Sie leben in der industriestärksten und einwohnerstärksten Region, die Europa hat. Sie haben eine im Weltmaßstab relevante Verdichtungsregion. Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Den Haag, Brüssel, Lüttich, Eupen, Aachen, Köln, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Dortmund. Nirgendwo in Europa leben so viele Menschen und wird so viel Wert geschöpft wie hier, grenzüberschreitend Wert geschöpft, weswegen es völlig richtig war, dass mein Freund Laschet gegen die Maut Salzburg-Bayern gekämpft hat, denn die Maut dort löst automatisch die Maut Belgien und Holland gegen Deutschland aus. Übrigens Schengen. Ich fahre sehr oft von Brüssel über Maastricht oder Liège nach Aachen, Köln und Düsseldorf. Normal fährt man in 2 Stunden durch. Derzeit 1 Stunde Wartezeit. Unkalkulierbar, weil seit Paris und Brüssel ständig Kontrollen sind. Notwendigerweise. Dem Terror geschuldet. Wenn aber Schengen fällt, wird in diesem Wirtschaftsraum, in diesem Raum, nicht in Malta, ein großer ökonomischer Schaden entstehen. Weswegen die Strategie der Kanzlerin einer europäischen Lösung die richtige war. Gerade hier, für diese Region. Und wir brauchen hier grenzüberschreitende Konnektivität. Fahren Sie einmal von Essen nach Rotterdam zum Hafen, nach Antwerpen zum Hafen, nach Brüssel, nach Lüttich, nach Luxemburg, nach Straßburg und über Rheinland-Pfalz nach Essen zurück. In einem Tag machbar. Die Währung bleibt die gleiche. Umtausch nicht notwendig. Der Pass wird nicht kontrolliert. Mobilität und Freizügigkeit gilt. Schengen gilt. Sie merken trotzdem die nationalen Gebietsgrenzen glasklar, weil sie immer 3 Minuten im Funkloch sind. Erinnert eher an Burundi, Ruanda, Uganda als an Hightech-Europa. Deswegen müssen die Auktionen von Mobilfunkfrequenzen auf dem Weg zu 5G europäisch koordiniert werden. Solange aber seit Hans Eichel, der Bundesfinanzminister, dies zur Kassenmaximierung macht, bleibt es bei diesen Funklöchern an den Grenzen. Wird Connected Cars, Connected Trucks und Autonomous Driving nicht funktionieren? Ein klarer Mehrwert für die europäische Idee, für eine europäische Digitalunion. Nicht alles muss man europäisieren. Aber die digitale Strategie hat mit Skalierung zu tun, mit Mengengerüsten zu tun und mit paneuropäischer, grenzüberschreitender Konnektivität zu tun. Dafür werbe ich. Ein letzter Punkt. In diesen Tagen merken wir schmerzlich beim Thema Flüchtlinge, beim Thema Terrorgefahr, dass Europa von Regionen der Instabilität umgeben ist, die man nicht ausschalten kann. Die Arbeitsteilung wäre schön. S-Klasse exportieren, Wohlstand hier konsumieren und Terror ausschließen, Flüchtlinge ausschließen. So würde es uns gerne gefallen. Das wäre die eine schöne, heile Welt. Mütterrente, Rente mit 63 und am Golfhandicap arbeiten. Aber die Welt ist nicht eine Einbahnstraße, eine Zweibahnstraße. Wer die eine Straßenseite nutzt, S-Klasse exportiert, Wohlstand konsumiert, kann nicht die andere Straße versperren. Entweder oder. Und deswegen plädiere ich für eine europäische gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn wir nicht mit einer Stimme in Damaskus, in Moskau, in Kairo, in Tripolis auftreten, haben wir keine Autorität. Wir brauchen eine abgestimmte gemeinsame Außenpolitik, die sage ich gerade, weil ich glaube, das ist auch von Herrn Westerwelle und Herrn Genscher als Vermächtnis in der Gegenwart so vertreten werden würde, wie ich es hier tun kann. Und eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Seit Jahr und Tag versprechen wir in der NATO, dass 2% unseres Bruttosozialprodukts für Verteidigung zu investieren sind. 1,25 bis 1,3% leisten wir. Unsere Bundeswehr tut alles, was sie kann. Aber es reicht auch um Schützenvereine und Feuerwehr verstärkt nicht aus. Wir können nicht ein ökonomischer Riese bleiben und ein verteidigungs- und sicherheitspolitischer Zwerg. Wir können uns hinter unserer unheilvollen Geschichte nicht dauerhaft verstecken. Wir, eine stabile Demokratie, eine friedliche Gesellschaft, haben einen Auftrag neben Frankreich, neben den Briten, mehr für etwas mehr Ordnung, für etwas mehr Frieden, für weniger Terror, für weniger Islamismus in der Welt, in unserer Nachbarwelt zu tun. Dafür müssen wir eintreten. Mehr für die Bundeswehr im europäischen Verteidigungsteam und weniger auf dem Weg zur Rente mit 60. Wir müssen über die Rente mit 70 reden, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu halten. Wir müssen digital kompetenter werden. Wir müssen mehr investieren und nicht mehr konsumieren, damit Deutschland nicht ein Zwischenhoch erlebt und erneut der kranke Mann Europas im nächsten Jahrzehnt wird, sondern alles, was wir bezahlen müssen, investiv und konsumtiv bezahlbar bleibt, was nur mit überlegener Wettbewerbsfähigkeit, mit Innovation, mit Neugierde, mit Ja zur Technik, mit Ja zur Zumutung im europäischen gemeinsamen Team und globalen Wettbewerb möglich sein wird. Besten Dank.